Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Und heute ein Highlight nach knapp einem Jahr, endlich mal in Präsenz, gegenüber, nicht digital zugeschaltet, sondern mir wirklich am Tisch gegenüber, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, sitzt der Leon.
Es ist noch absolut unwirklich, würde ich sagen. Also ich finde es sehr gut, ich finde es ist auch wert, ich glaube wir sind fast bei einem Jahr. Also insofern ist es doch eine sehr schöne Gelegenheit, unser Einjähriges zu feiern und freut mich, dass du mich eingeladen hast und mir die Gastfreundschaft erweist.
Schauen wir doch mal, was wir heute da so schönes verzapft bekommen, euch auf die Ohren mitgeben können. Ihr wisst ja Bescheid, wir sind im zweiten Teil unserer Reihe rund um Man lebt nur zweimal, der Bond-Thriller von Ian Fleming. Letzte Woche da einen ganz guten Start reinbekommen, schon mal Japan angetestet und heute wird das Ganze intensiviert und so viel sei gesagt, ich glaube, ihr geht mit einem richtig guten Japan-Knowledge heute hier aus dieser Folge raus. Also spitzt die Stifte, holt die Blöcke raus und schreibt fleißig mit. Da kommt der ein oder andere Lifehack bestimmt bei rum. Aber vielleicht, Leon, kannst du so nett sein und euch da draußen mal ein bisschen abholen. Wo sind wir denn gerade?
Absolut. Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Wir sind ja letzte Woche wenigstens schon mal die ersten 5 Kapitel gestartet. Super viel gibt es ja noch nicht zu rückzublicken, sage ich mal. Aber wie es mittlerweile eigentlich so ein bisschen Standard ist, Bond ist mal wieder fertig mit der Welt und lässt sich ganz schön gehen. Aber wir haben einen Unterschied diesmal. Ich würde auch sagen zu Recht, denn er trauert, kleiner Spoiler, den wir letztes Mal ja schon öffentlich gemacht haben, um seine Tracy, der Link zu Im Geheimdienst ihrer Majestät.
Ist nicht in den Shownotes.
Ist ja selber so. Ja, und da gibt es ja vielleicht auch schon so eine Folge zu uns, nur als kleiner Tipp am Rande, zumindest zum Film. Ja, genau. Und Bond dementsprechend natürlich nicht in der absoluten Super-Verfassung. M insgesamt sehr unzufrieden mit ihm, aber wir kennen M, ist ein Fuchs und er hat sich da was einfallen lassen, um ihn aus seinem Loch wieder rauszuholen. Es ruft ein neuer Fall in Japan und es geht mal wieder ganz gelinde gesagt, ja, um Weltpolitik, kalter Krieg steht im Mittelpunkt, Ost-West-Konflikt, so, was wir eigentlich schon so ein bisschen können, erkennen. Und er wird eben dorthin geschickt, um ein paar wichtige Informationen für den Secret Service dort vor Ort einzutreiben, denn dort gibt es keine Station und man muss sich immer auf die Amerikaner verlassen. Und vor Ort wird er dann zwei spannende Personen, die wir schon kennengelernt haben, mit Dico Henderson, einem Australier, und Taiga Tanaka, dem japanischen Geheimdienstchef, zusammenarbeiten. Und zusammen geht es dann auf die wilde Tour. Und das letzte Kapitel hat eben damit geendet, dass Bond total geschockt ist ein weiteres Mal, da er über die sowjetischen Pläne bezüglich Atomraketen informiert wurde. Und natürlich einmal mehr steht sein geliebtes England im Fadenkreuz. Soweit vielleicht mal hierher. Und ich glaube, da kannst du uns dann mit Kapitel 6 abholen.
Genau, Kapitel 6 oder wie es bei mir heißt, Tiger Tiger oder Tiger Tiger, sucht es euch aus, wie englischlastig wir sein
Stimmt,
wollen.
Stimmt, wir haben uns da noch nicht so richtig drauf geeinigt.
Ja.
Was hätten Sie denn gerne? Ich kann mich da anpassen.
Ich weiß es selber noch nicht. Also wahrscheinlich wäre Tiger Tiger besser, aber dadurch, dass wir auch sonst nicht so viel mit Anglizismen um uns werfen, klingt Tiger Tiger ein bisschen süßer.
Stimmt auch wieder, der Tiger tigert wieder. So.
Gut, ich starte mal rein mit einem kleinen Teaser, der Hoffnung, ihr könnt damit was anfangen und seid gehypt aufs Kapitel. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren. James tut alles, um im Kurs bei TT zu steigen. Doch wird es reichen, die Mission zu erfüllen? Tiger ist schließlich ein Mann von Format, der nicht gerade sonderlich viel auf Altruismus gibt. Doch das Trio, bestehend aus James, Dicko und Tiger, verbringen den ein oder anderen illustren Abend zusammen, was für mächtig viel Sympathiepunkte sorgt. Man beachte aber auch bitte die On. Immerhin bekommt James eine weitere Privataudienz, bei der Tanakas Leid über den verlorenen Krieg und die Amerikanisierung Japans geklagt bekommt. Doch ein wichtiger Punkt steht noch auf der Tagesordnung. Was das wohl sein mag?
Ja, was das wohl sein mag, da bin ich wie immer gespannt, ob wir da dasselbe aufbereitet haben.
Ja, es ist jetzt so rund ein Monat in Japan vergangen. Und Tanaka und Bond sind Best Buddies geworden, haben eine gute freundschaftliche Ebene erreicht. Tanaka ist für James jetzt der Tiger und James ist der Bondo-Son. Muss sich aber erst nochmal vergewissern, dass es auch nichts Verwerfliches ist, kein versauter Spitzname. Hat er bestätigt bekommen, ist alles fein. Und wie gesagt, in diesem Trio rund um dann noch Dicko Henderson verbringen sie sehr viel Zeit miteinander, es wird viel getrunken, aber die Mission seitens James kommt nicht so richtig in Fahrt. Also er verzeichnet da einfach keine Erfolge. Es ist eher quasi ein bisschen Urlaub. Und Deko sagt aber, ja, es sieht doch gut aus. Also im Hintergrund, da läuft da bestimmt schon was. Tanaka hat jetzt mittlerweile Vertrauen zu James gefasst. Und bestimmt ist da schon das ein oder andere Gespräch mit dem Vorgesetzten gelaufen. Da ist er sehr optimistisch. Jedoch soll James auch die On nicht aus dem Blick verlieren. Wenn nämlich Tanaka liefert, dann muss James sich revanchieren. Und das ist nicht so einfach, weil mit so einem Move steht er halt mächtig in der Kreide ganz schnell. Und da muss er irgendwie was Ebenwürdiges finden. Und James ist mittlerweile der Überzeugung, dass das die Information, die er bieten kann, rund um eine Schmugglerliga in Macau, vielleicht doch nicht mehr so geil ist und Tiger nicht mehr so weiterbringt unbedingt. Also ist er ein bisschen skeptisch, ob er wirklich liefern kann. Weil Tanaka bereits kleine Infos geleakt hat rund um diese Sowjetgeschichte, die du uns letztes Kapitel vorgestellt hast, konnte ja James da schon mal ein bisschen was reißen und das hatte ganz schön große Konsequenzen, weil die Sowjets im Westen überall festgemacht wurden in den Botschaften, nicht einfach abhauen konnten, jetzt da mehr oder weniger unter Schutz gestellt wurden, um sie eben zum Bleiben zu zwingen. Und Präsident Kennedy hat auch eine miese Ansage gemacht und mit einem atomaren Gegenschlag gedroht und die Russen natürlich da noch irgendwie lose drauf gekontert, dass man ihnen da was unterstellen würde, aber haben sich jetzt erstmal da aus dieser Mission oder aus ihrer Aktion da zurückgezogen, sozusagen auf Eis gelegt. Also das konnte man echt ganz gut und easy carryen dafür, dass da so viel auf dem Spiel stand tatsächlich. James bedankt sich dafür natürlich auch bei Tanaka und sagt ihm, dass eine offene Kooperation wäre doch eigentlich ganz cool und da wäre man ihm dann auch viel dankbarer, wenn man da jetzt mal miteinander Geschäfte machen könnte. Und James fragt einfach mal blumig so raus, wie die Aktien an der Magic 44 so stehen, also an dieser Chiffriermaschine, ob man da vielleicht mal irgendwie jetzt einen Zuschlag drauf bekommt. Tanaka meint, ja, prinzipiell haben wir da jetzt eine gute Ebene. Aber das hat halt seinen Preis, Bondo-san. Das hat einen mächtigen Preis. Und will wissen, na, was hast du denn zu bieten, du alter Brite? Dann erzählt ihm James halt was von dieser blauen Route in Macau. Das ist halt nur ein bisschen blöd, weil Tanaka die Route kennt und da schon Leute hat, die da involviert sind und undercover arbeiten. Also es bringt ihm halt gar nichts. Und James muss so innerlich lachen und denkt sich, klasse, ey. Herzlichen Glückwunsch, unser ganzer Stolz von Station J und M, der das so angepriesen hat, ist halt für den Arsch. Und das kostet sich halt auch richtige Bemühungen, diese Route aufrecht zu erhalten und da irgendwie Informationen zu gelangen. Und jetzt ist alles für die Tonne. Herzlichen. Ja, Japan öffnet ihm mehr oder weniger immer mehr die Augen zur Realität und wie so ihr Standing in der östlichen Kultur oder in der östlichen Welt ist. Er plafft dann aber und sagt, ja, wir haben aber noch mehr in der Pipeline. Keine Angst, ist gar kein Problem.
Ist schon ein bisschen risky, da so reinzugehen, ehrlich gesagt, wo man selber schon festgestellt hat, so, ja, ich habe eigentlich nichts zu bieten, aber komm, ich hau mal raus. Ihr werdet schon was finden bei uns.
Ja, safe. Und dann auch wirklich nach dem Prinzip, ja, kommst einfach mal rum, guckst doch mal so bei uns durch die Ordner, wenn du was findest, kannst du mitnehmen, ist cool. Und Tanaka so, was? Wie, ich dachte, du hast hier die volle Befehlsgewalt, du kannst doch hier mir einfach was anbieten. Und James, ja, ach, ich bin doch nur so ein kleiner Diplomat. Ich habe doch jetzt, kann doch nicht jetzt irgendwie sonst was versprechen. So läuft's hier jetzt aber auch nicht. Da musst du mal mit unserem Chef hier, dem M, reden, dann kriegst du auch alles, was du willst. Also, das war sehr, sehr, sehr schwierige Situation aus James seiner Sicht.
Auf jeden Fall.
Ja, dann spricht Tanaka eine Einladung in ein Geisha- oder Geisha-Restaurant aus und wir sind jetzt quasi an der Stelle, wo wir im Kapitel 1 waren. James hat dann nochmal die Chance, den Stand der Dinge durchzufunken, mitzuteilen nach London über Australien. Ja, das mit dem Macau ist irgendwie nichts. So, Freunde, da sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob wir da nicht Ressourcen sparen können. Schwierig. Dann haben wir den Zeitsprung, weil wir wissen ja, wie diese ganze Party da abläuft und sind jetzt eben bei Tanaka zu Hause, wo Bond mit dem Tod gedroht wird, wenn er irgendwas ausplaudert, was er jetzt erfährt. Der Einrichtungsstil von Tanakas Bude ist anscheinend auch, wie sein Name verlauten lässt, sehr tigerlastig. Es sind viele Tigermotive zu finden und Fälle und hier und das und hast du nicht gesehen. Wild auf jeden Fall. Armes
Programm auf jeden Fall.
Ey, absolut. Und James verspricht natürlich, ja komm, erzähl. Ich bin ein guter Secret Keeper, kannst mir erzählen, was du willst. Ist gar kein Problem. Ja, Tanaka beginnt dann über die Verwestlichung und die Immigration zu sprechen in Japan und dass halt viele Amerikaner auch kommen, ja, sich nach dieser Besatzungssituation dort zur Ruhe gesetzt haben, Kultur wirkt irgendwie ein bisschen ansprechender, weil es irgendwie auch nach Kultur wirkt und nicht nach dem Quatsch, was die Amerikaner da so Kultur nennen. Und man einfach ganz andere Standards und Entwicklungen hat abseits von Amerika. Und er beschwert sich halt auch wirklich krass über diese Amerikanisierung und Kommerzialisierung Japans und sagt, das war wohl irgendwie so der Preis für die Kriegsniederlage, ehrlicherweise, des Zweiten Weltkriegs. Und hofft, dass es nur eine temporäre Geschichte ist und auch irgendwann vergehen wird. So nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden. Ja, und argumentiert es auch wirklich so, dass er sagt, die kommen alle wegen Tradition und Ordnung und weg vom Chaos, was halt eben da in den Staaten herrscht, konsumieren die Kultur und versuchen da die Tradition aufzugreifen, obwohl sie überhaupt nicht verstehen, es überhaupt nicht nachvollziehen können, werfen da irgendwie mit Geld um sich und adaptieren mehr oder weniger das Land für sich. Also er hat er wirklich Angst, dass da Japan eine Entwicklung einnimmt, die er überhaupt nicht haben möchte und ganz weit weg ist von diesem sehr traditionsreichen Vergangenheit, Kaiser hier und auch Samurai, das ist später noch ein Riesenthema, da, dass man da irgendwie echt den Anschluss verliert und ja, dann irgendwann so ein zweites Amerika als Außenstandpunkt da hat. Findet James überhaupt nicht lustig, sagt, ja, das ist jetzt aber alles über einen Kamm geschert. Er kennt genug Amerikaner, die ernste Bestrebungen haben, sich irgendwie niederzulassen. Er kennt auch die, von denen Tanaka redet. Das sind meistens irgendwie niedere Soldaten zweiter Generation nach dem Krieg, die dann irgendwie andere Wurzeln haben. Und Tanaka entschuldigt sich dann auch und sagt, der sei halt abgeschwiffen irgendwie. Diese Niederlage des Zweiten Weltkriegs setzt ihm nach wie vor noch sehr zu und dem Land als an sich natürlich auch. Das machen dann gerade diese Besatzer in Anführungsstrichen nicht gerade einfacher, wenn man das so täglich vor Augen geführt bekommt. Aber James hat auch recht und es gibt einige sehr rechtschaffene und anerkannte Immigranten. Und er wollte jetzt aber einfach nur mal so ein bisschen Dampf ablassen. Und das werden wir auch noch öfters erfahren. Tanaka ist jemand, wenn der ins Reden kommt und gerade sich am Echauffieren ist, dann kann der sich da auch mal ganz schnell drin verlieren. James sagt, ja, fühle ich, alles gut. Wenn es England so ergehen würde, wäre wahrscheinlich auch da selbst irgendwie angegriffen, involviert, was auch immer.
Mit Sicherheit.
Ja. Also. Ich glaube, da kann man auch irgendwie auch genug Deutsche finden, die sich da irgendwie nach der Kriegsniederlage entsprechend so gefühlt haben und ja, nicht da ein bisschen über den Tellerrand schauen konnten. Tanaka erzählt dann auch noch eine Weile erzählt, dass vor einer Weile ein starker Exzentriker ins Land gekommen ist und er quasi der Teufel in Menschengestalt sei. James sagt, naja, jetzt mach mal ruhig. Also, er hat schon einige Spinner getroffen, kann man ja Stempel setzen, ist auf jeden Fall wahr. Und die haben meistens nur einen leichten Knacks. Also die sind ja jetzt nicht wirklich die Reinkarnation des Teufels oder so, sondern es sind dann halt meistens irgendwelche Psychopathen oder so. Und Tanaka kontert und sagt, von wegen, der ist ein psychologisches Genie im Umgang mit den Japanern, der beeinflusst die, wie er will, und er zieht die auf seine Seite und die Gelehrten halten ihn für einen Forscher und Sammler des Todes. Und mit dieser, nicht ganz so schönen Andeutung, um was es jetzt hier gehen könnte, verlassen wir das Kapitel und steigen dann gleich in Kapitel 7 ein.
Ja, auf jeden Fall. Also Tanaka hat da, glaube ich, oder Tiger, ich glaube, Tiger ist sein Kosename, bleiben wir mal dabei. Weiß da schon, wie er da gut Geschichten erzählen kann, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen mehr von in Kapitel 7. Können wir gerne mal reinspringen, wenn du auch soweit bist.
Natürlich.
Sehr schön. Es ist wieder soweit. Märchenstunde für unseren Bond. Wenn er es nicht besser wüsste, er würde sagen, dass Tanaka einen im Tee hat. Niemand Geringeres als Ritter Rost persönlich soll mit seinem Todesgarten und einer Armee schwarzer Drachen für Unruhe sorgen. Problem, Tanaka meint es todernst, was in Anbetracht der Thematik durchaus passend erscheint. Und der Tiger ist offenbar nicht der Einzige, der an Märchen glaubt. Die höchste Ebene hat eingeladen, ein botanisches Wunderwerk zu errichten. Doch die Rechnung wurde im Garten eben ohne den Apfel des Todes gemacht. Ja. Oder so ähnlich. Ah, wieder weit ausgeholt, ich geb's zu.
Der Garten eben, eieiei.
Sehr schön. Ja, du hast es uns gerade eindrücklich beschrieben. Bond kann dem Ganzen nicht so folgen, was Tanaka da eigentlich erzählt und belächelt auch die Dramaturgie etwas und denkt sich so seinen Teil so, ja, wird schon nicht so schlimm sein, hat er hier halt irgendwie was übertrieben. Vielleicht hat er auch einen über den Durst getrunken, man weiß es nicht, aber das ist irgendwie nicht so das, was Bond da erwartet hat. Aber Tanaka ist da schon sehr ernst und sagt so, doch, das ist genau so. Die gute Reinkarnation des Teufels ist auf jeden Fall schuld daran, dass viele Leute in letzter Zeit sich selbst umbringen. Er hat auch eine ganz gute Quote von über 500 Japanern in den letzten 6 Monaten, was ja durchaus ein stolzer Wert ist, würde ich sagen. Und Bond sagt dann so, ja, aber wenn ihr doch wisst, wer das ist, also dann verhaftet ihn doch einfach. Das dürfte doch wohl nicht so schwer sein. Da gibt's ja wohl genug Anhaltspunkte. Bitte, los geht's. Und Tanaka so, jo, so einfach ist nicht. Fangen wir nochmal bei Null an. Und zwar Anfang des Jahres, Schweizer Ehepaar eingereist, der gute Dr. Guntram Martel und seine Frau Emmy sind eingereist und wollten sich ein schönes Leben in Japan machen und aufbauen. Er ist ein sehr bekannter Botaniker mit den besten Reputationen natürlich, weltweit bekannt und klasse und toll, so zumindest hat er das vorgewiesen. Und zwar noch alle, ja, voll des Lobes für ihn. Und er hatte sich halt überlegt, so wäre doch schön in Japan einen netten Garten zu errichten. Pflanzen aus aller Welt, noch viel geiler und warum nicht? Er stellt dafür auch 1 Million Pfund zur Verfügung und der Garten oder Park oder was es am Ende wird, ist dann auch nicht unbedingt für die Öffentlichkeit vorgesehen, sondern wir wollen hier natürlich Fachleute qualifizieren, ausbilden, weiterbilden und dadurch dann also quasi diesen Garten Studien- und Forschungsarbeiten zur Verfügung stellen. Und ja, ist ja klar, dass da die Regierung nicht sagt so, nee, haben wir keinen Bock drauf, sondern die sagen, ey, mega geil, die entsprechenden Fachleute in Japan, offene Arme und ja, was hättest du noch gerne? Hier hätten wir noch was, da noch was, Arsch ein bisschen gepudert. Läuft auf jeden Fall ganz gut und dann hat er sich eben, ja, im Gegenzug für sein Angebot mit der 1 Million Pfund und dem tollen Garten eine Aufenthaltsbewilligung von 10 Jahren bekommen. Routinemäßig wurden natürlich die ein oder anderen Nachforschungen angestellt, natürlich auch von Tigers Behörde. Und natürlich auch zusammen mit der CIA, die da ja groß im Game ist. Aber es wurde erstmal nichts krass Auffälliges gefunden. Ist halt ein Blumenbotaniker, ja, offen gestanden ist ein Amateur. Vielleicht nicht die ganz krassesten Reputationen, wie sich dann rausgestellt hat. Aber hey, ist nicht so richtig bekannt, wird schon nicht viel schief gehen, können wir mal ins Land lassen. Und hat sich dann natürlich erstmal hofiert von der Politik auf den Weg gemacht, sein Niederlassungsort irgendwie auszusuchen und ist dann auf eine kleine Insel namens Kyushu aufmerksam geworden, in der Hoffnung, dass ich es annähernd richtig ausgesprochen habe und hat sich da ein altes Schloss in den Nagel gerissen mit passenden Ländereien und ja, für seine tollen südlichen Pflanzen und Exponate und whatever, was er da eben alles errichten möchte. Natürlich die Insel, beste klimatische Bedingungen, vulkanischer Boden, es ist einfach ein Paradies für Pflanzenzucht, das heißt, es verwundert nach wie vor keinen, dass er sich genau diesen Ort ausgesucht hat. Und ja, natürlich hat er zudem aus der Nachbarschaft noch ein bisschen Personal eingestellt und ja, an dieser Stelle kommt dann Tiger zum ersten Mal so ein bisschen zu dem Punkt zu sagen, war vielleicht doch nicht so clever recherchiert, was wir da gemacht haben, weil die polizeilichen Berichte vorab lagen durchaus vor Ort, also von der Insel, und es wurde festgestellt, das Personal entstammt den Mitgliedern einer ehemaligen Gesellschaft des sogenannten Schwarzen Drachens zusammengestellt. Das könnte man sagen, ja.
So eine kleine nette Nachbarschaftswache.
Genau, ist so eine kleine, genau, und man beschäftigt ja auch gerne die Leute vor Ort, das ist immer super. Und ja, Bond sieht da erstmal nicht so ganz genau, wo da jetzt das Problem ist. So, ja, ist halt irgendeine Sekte oder was. Und nee, das ist halt das Problem ist, dass es die gefürchtetste und mächtigste Geheimorganisation Japans vor dem Krieg war und seitdem halt im Untergrund weiter operiert hat. Man wusste nicht genau, was und wie, aber sie sind wohl so ein bisschen, ja, haben den Krieg quasi überlebt und sind halt nicht ganz auseinandergebrochen. Und es ist natürlich absolut feinste Gesellschaft. Man kann sich's vorstellen, wir haben arbeitslose Samurai, Gangster, Terroristen, aber auch Ex-Politiker, Ex-Offiziere, die wahrscheinlich alle irgendwie an schmutzigen Deals mit dabei waren, Geheimagenten, also was das Herz begehrt, wenn man kriminell sein will. Und ja, Dr. Martel, der sich eben diese geheime Armee aufgebaut hat, sag ich mal, konnte das halt auch ganz gut begründen, weil er gesagt hat, ja, hier, ich bin so reich, so ein cooler Dude, ich brauche ein bisschen Personenschutz, sonst wird's vielleicht ein bisschen gefährlich für mich. Und ja, das hat natürlich gezogen. Aber das Problem, das eben Tanaka da auch sieht, ist, dass es halt zusätzlich noch die frühere Hochburg dieser Geheimorganisation der Schwarzen Drachen war. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade super für einen Geheimdienst zu wissen, dass dort sich die ganze Meute, sage ich mal, versammelt und wieder, ja, wieder erstarkt, vielleicht kann man sagen, mit Hilfe von unserem guten Doktor. Genau, bei einer kurzen Sakepause natürlich, darf nicht zu kurz kommen bei diesem Gespräch, will Bond natürlich mehr über die schwarzen Drachen wissen, über diese Organisation, und Tiger hält sich relativ kurz, sagt so, ja, es ist schlimmer und mächtiger als die Tonks aus China. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal in einem, ich glaube bei Goldfinger sogar waren Vertreter der Tonks mit dabei, bei den Verbrechern, ich bin mir nicht mehr sicher.
Es kann auch sein, dass die im letzten Feuerball, weil die Spectre ja so ein zusammengewürfelter Haufen war mit den Verbrechersyndikaten der Welt und da Leute.
Das könnte auch sein. Wir hatten sie, glaube ich, auf jeden Fall schon angesprochen und es wurde auch schon mal darüber gesprochen. Jedenfalls natürlich schwarze Drachen viel schlimmer und auch überhaupt nicht zu vergleichen. Sie gehen halt, wenn es sein muss, über Leichen und ja, was halt so ein Verbrechersyndikat vielleicht halt auch so macht. Ne? Ich war jetzt nicht groß verwunderlich und ja, die Schwierigkeiten sind aber halt ganz woanders, wie dann Tiger weiter ausführen kann, denn wir kommen zum Garten des Todes. Der Garten ist jetzt halt nicht ein botanisches Wunderwerk mit Pflanzen aus aller Herren Ländern, die schön anzuschauen sind, sondern der gute Herr Doktor hat natürlich sich nur für Pflanzen entschieden, die auch tödlich sind, und zwar sehr, sehr tödlich. Das heißt, er hat alle Arten von Giftpflanzen in diesem Garten angebaut, natürlich auch aus aller Herren Ländern, aber eben unter der Prämisse, dass sie giftig und tödlich sein müssen. Und ja, kann man ihm erstmal noch nicht viel vorwerfen, hat er natürlich noch ein paar giftige Fische, Schlangen, Skorpione im Garten verteilt. Also es ist ein reines Paradies, wenn du dich irgendwie selbst umbringen willst. Und er selber ist da geschützt vor, denn er verlässt das Haus, was ich durchaus zum Lachen fand, in seiner Ritter-Rostrüstung aus dem 17. Jahrhundert. Offensichtlich seine Frau auch, damit ihm eben nichts passiert, weil man halt in Berührung mit diesen Pflanzen schon vergiftet werden kann oder ja, zumindest sehr in Mitleidenschaft gezogen werden kann, sag ich mal, und auch mit den ganzen Tieren. Aber du wolltest da was sagen.
Ja, gerne.
Fehlt bei mir ein Teil.
Ja, er rennt ja mit dieser Samurai-Rüstung durch die Gegend wie so ein Vollidiot irgendwie.
Aber dir war es eine Samurai-Rüstung. Bei mir war es eine Rüstung aus dem 17. Jahrhundert, aber da stand nichts von Samurai. Deshalb hatte ich so ein bisschen Ritterrüstung. Tut mir leid.
Okay. Und seine Frau trägt einen ganz normalen Schutzanzug und alle Mitarbeiter irgendwie sehr hohe Gummistiefel. Also da haben wir,
eine gute für alle Abstufung.
Was dabei. Eine große Abstufung.
Ja, stark. Nee, da wird auf Arbeitsschutz allerhöchster Wert gelegt, wie man sieht. Aber ist ja auch nicht so schlimm, wenn mal einer hops geht, würde ich sagen. Genau, der ist auf jeden Fall sehr gut geschützt. Und ja, Bond bekommt dann auch natürlich noch ehrenwerterweise eine Liste mit allen Pflanzen, die da aufgelistet sind, als Auszug und darf sich da mal ein bisschen durchschauen. Tiger hat das alles ziemlich gut erfasst, beziehungsweise seine Organisation scheint aber auch echt angepisst von der ganzen Sache zu sein, und Bond vertieft sich ein bisschen in die Unterlagen. Gibt es eben 6 Kategorien nach Symptomen aufgeteilt, passend, was wie giftig ist und wie tödlich ist und auf welche Weise tödlich ist, welche Folgen sind und so weiter und so fort. Und ganz unten auf der Liste hatten wir natürlich noch ein schönes Extra, auch im Wasserbecken sind natürlich als Goldfischersatz, wie wir das vielleicht in Europa hier handhaben würden, hat man sich halt für Piranhas entschieden. Ist nur ein unwesentlicher Unterschied, würde ich sagen. Ja, genau. Und Bond checkt aber jetzt halt noch nicht so, sag mal, wo ist hier eigentlich das Problem? Nimmt den Junge doch einfach fest und wenn er nichts getan hat, lass ihn doch einfach in seinem Todesgarten da rumdümpeln und sein Zeug machen. Wenn er sich selber vergiftet, umso schöner. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Und das hören wir aber dann in Kapitel 8, wo du uns wieder mal näher bringst, was ein Todesgarten so...
Ja. Vorher hatte ich noch eine Frage, und zwar, wie hieß bei dir der Doktor nochmal?
Dr. Martel, jetzt muss ich den Nachnamen, Guntram Martel.
Okay, bei mir heißt es nämlich Guntram Shatterhand.
Ah ja, nee, bei mir ist es Emmy und Guntram Martel.
Das ist irgendwie wieder ein bisschen schwierig.
Wird schon wieder spannend. Ja, aber sonst war das Kapitel einigermaßen gleich, ja?
Ja, ja, so abgesehen vom Tiger, bei mir ist es der Löwe, nein.
Das wär auch nicht schlecht. Alter. Also hast du mich kurz gehabt, du?
Nein, Quatsch. Andere Frage. Hast du den neuesten Bond-Film geguckt? No Time to Die?
Ja.
Hast du geguckt?
Ja.
Ja, fand ich die Parallele lustig, weil Lucifer Sarfin ja auch so einen Giftgarten quasi hat. Mhm. Auf seiner Insel, wie auch immer. Und da sehe ich da schon irgendwie die Parallelen gerade dazu. Auch wenn es jetzt ganz andere Gründe hat, vermutlich. Vielleicht auch nicht.
Stimmt.
Werden wir sehen. Aber da habe ich auf jeden Fall direkt die Parallelen gesehen und dachte, ach, guck mal an, die Idee habe ich doch letztens ist ja auch schon eine Weile her, dass der rauskam, erst auf der Leinwand gesehen. Spannend.
Ja, stimmt, aber habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das hast du recht. Vielleicht gibt es ja da irgendwann eine Verlinkung zu, wenn wir dann auch mal dort in den Sphären von Bond-Filmen
sind. Weit weg noch.
Ist noch in weiter Zukunft, aber genau. bin gespannt. Und im Moment, wir können ja hier auch schon nach Kapitel 7 sagen, so richtig nah am Buch sind wir im Moment nicht mehr.
Nee.
Aber macht es ja durchaus spannend.
Also wenn sie da jetzt noch den Haken irgendwie zu Blofeld und Co. bekommen, da dann Respekt. Aber
ja, ich bin auch gespannt, aber erzähl uns gerne mal. Vielleicht kommen wir in Kapitel 8 wieder näher ran, aber wir haben ja schon ein bisschen mehr Infos ohne Spoiler. So richtig nah ans Buch geht's heute nicht mehr so richtig.
Nee. Aber bei mir wurde, glaube ich, auch gesagt, dass die Frau von dem guten Doktor furchtbar hässlich sei.
Also, ah ja.
Das ist auch noch eine Information, wo ich dachte, ja, die tat jetzt nötig.
War wichtig, musste halt einmal droppen. Ja.
Deswegen musste ich dir jetzt auch gerade nochmal euch mitgeben, damit ihr auch wisst, was euch da quasi erwartet. So. Schauen wir mal. Jetzt geht's aber erstmal in Kapitel 8 rein mit dem blumigen Titel Schlag's durch die Blume. Triggerwarnung. Dieses Kapitel ist nicht für jeden was. Es geht um Suizid. Und das ist tatsächlich jetzt mal ernst gemeint. Ja. Es wird wirklich jetzt gleich sehr explizit und sehr, sehr deep dahingehend. Also wenn ihr damit irgendwie Probleme habt, dann skippt doch einfach vor. Wir haben die Kapitel aufgelistet, ihr könnt dann einfach ins nächste reinspringen. Bond und Tanaka erörtern ihre Vorstellung von Ehre und dem Freitod. Uns erwartet ein Deep Dive in die japanische Sicht des Suizids und die doch sehr konträre westliche Sicht auf diesen. Auch präsentiert nun Tanaka seine Karten und hat eine Idee, wie James sein On bereinigen kann. Der Gesprächston wird dezent strenger und man muss Angst haben, dass unser neues Power-Couple Schiffsbruch an ihrer ersten Krise erleidet. Doch können sie die Wogen glätten?
Guter Hinweis von dir auch nochmal. Danke dir dafür.
Ja.
Zum Thema, ja, Triggerwarnung. Also wird ja durchaus explizit angesprochen, also auch an der Stelle nochmal die Möglichkeit vorzuspringen.
Genau.
Und dann überlasse ich dir natürlich das Wort.
Dankeschön. Mittlerweile ist es 3 Uhr morgens. James ist eigentlich von dieser Geschichte immer noch ganz gut angetan und möchte eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und Tiger berichtet eben irgendwie jetzt komplett zusammenhangslos von einem Suizid eines Studenten, der durch zweimal durch dieselbe Prüfung gerattert ist und deshalb auf eine Baustelle gerannt ist und seinen Kopf unter eine Dampframme gesteckt hat. Das klingt erstmal ziemlich krass und erklärt es damit, dass er eben Schande über seine Familie gebracht hat und die sich deswegen dafür rechtfertigen müssen, wenn er durch die Prüfung fallen. Das quasi die Ehren oder den Stolz der Familie verletzt. Und Suizid ist eben ein umstrittener Teil der japanischen Kultur und gilt eigentlich größtenteils noch als sehr ehrenvoll, aber auch als endgültig. Also ist halt nichts endgültiger als der Tod in der Regel. Ja. Und James versteht das halt überhaupt nicht. Also wahrscheinlich wie die wenigsten von uns.
Ich wollte gerade sagen, ich komme da auch noch nicht ganz mit, aber es wird nicht besser.
Ja. Und kann es halt überhaupt nicht nachvollziehen. Tanaka versucht es ihm dann näher zu bringen und sagt, ja, es ist quasi die größte Entschuldigung, die man geben kann. Nämlich sein Leben geben kann, um zu sagen, sorry, das und das habe ich irgendwie verbockt und muss jetzt dafür Rechenschaft ablegen oder mich ihm entschuldigen. Und James sagt, ja, das ist ja ganz schön krass. Im Westen gibt es auch noch zig andere Wege. Und klar geht man halt irgendwie einen Schuss in den Ofen, man versiebt irgendwas, in dem Fall halt Prüfungen oder halt auch mal was Größeres. Aber dann erfindet man sich eben neu, sucht einen neuen Weg, schlägt neue Wege ein. Und Selbstmord ist im Westen halt eher so der feige Weg, in Anführungsstrichen, oder die Flucht vor eben einer größeren Auseinandersetzung oder ähnliches. Also wirklich eine komplett konträre Sicht auf diesen ganzen Sachverhalt. Tanaka sagt, ja, nee, die Ehre ist wichtiger als das Leben. Und die Familie dieses Studenten und deren Nachbarn sind jetzt durch dessen Tod eine große Ehre zuteil geworden und haben eine richtig krasse Reputation jetzt innerhalb ihrer Community, weil ihr Sohn quasi seine Schulden beglichen hat und das noch über die Schuld hinaus quasi, sodass ihnen jetzt da eine gewisse Ehre zufällt. Und James kann es halt nach wie vor überhaupt nicht verstehen, wie wenig einem das eigene Leben bedeutet, dass man das dann halt, ja, nicht leichtfertig ist es ja nicht, aber dass man das verhältnismäßig schnell gibt, lässt ja darauf schließen, wie wichtig das eigene Leben ist und wie noch weniger wichtig in diesem Sinne das Leben von anderen dann ist. Das macht für ihn halt einen riesen Plothole auf.
Ja, kann ich total aber auch verstehen. Ich kann der Argumentation schon folgen, so wie es Tanaka erklärt, warum es dazu kommt. Aber es wäre für mich nie eine Überlegung wert, dass es überhaupt eine Möglichkeit darstellen würde. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, die geht's ähnlich.
Ja, Also es ist halt wirklich eine komplett andere Sicht auf dieses den Aspekt des Lebens und auch, wie gesagt, auf dieses Ehrgefühl, wenn Ehre halt größer ist als das eigene Leben. Also hat man im Krieg ja deutlich häufiger und vielleicht, wenn man da irgendwie einem Herr dient, schon mal ein bisschen eine andere Sicht. Ist aber halt auch immer noch was anderes, ob man irgendwie in einem Gefecht oder in einem Kampf stirbt oder sehenden Auges quasi sein Leben wirklich willig gibt. Und James erzählt auch von einem Erlebnis, was ihm jetzt da auf den Straßen von Tokio widerfahren ist. Da war es irgendwie ein Autounfall mit mehreren Verwundeten, die einfach nicht versorgt wurden, sondern liegen gelassen wurden. Da kam zwar Polizei und alles andere, aber die haben erstmal quasi die Umrandung mit Kreide gezogen, irgendwie dokumentiert. Das war in dem Fall wichtiger, als eben den Menschen zu helfen. Und Tanaka sagt, ja, ist tatsächlich hier ein Thema, Überbevölkerung. Haben wir hier krass in Japan und naja, kleinere Verluste sind dann eigentlich gar nicht so verkehrt, deswegen auch Schwangerschaftsabbruch ohne weiteres möglich. Wie gesagt, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, das fällt mir auch sehr schwer ab und zu, das zeitlich einzuordnen. Wir sind halt in den 60er Jahren und nicht jetzt 21. Jahrhundert und das ist jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen fortschreitend.
Ja, ist ja auch nach wie vor noch ein Thema, zum Beispiel mit Abtreibung war ja zuletzt auch wieder groß in den Medien. Deshalb eigentlich umso krasser, das zu berücksichtigen, wie du gerade sagst, dass es in den 60er wahrscheinlich noch spielt.
Genau. Und jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen, Suizid oder der Freitod hat in Japan halt eine ganz andere Stellung und wird eigentlich auch mit Selbsttötung übersetzt. Und selbst eine der bekanntesten japanischen Legenden, also Legenden im Sinne von Geschichten, Mythen, für Kinder wird eben ein aufwendiger Harakiri exerziert, um Buße für eigene Verfehlungen zu tun. Also Harakiri, wie gesagt, auch eine die glaub so eine recht krasse Art des Suizid, um eben wieder die Ehre herzustellen für eben diese Verfehlung, die begangen wurde. Und James versteht halt die Welt nicht mehr und sagt, ja, kein Wunder, wenn man das Kindern halt schon indoktriniert und predigt und das quasi den Freitod so glorifiziert, dann kann ja nur eine Gesellschaft heranwachsen, die da einen ganz falschen Bezug zu dieser Thematik bekommt. Tanaka stimmt zu und sagt, ja, jährlich sterben 25.000 Japaner durch Selbstmord oder begehen Selbstmord. Und umso spektakulärer dieser exerziert wird, desto größer die Ehre, die daraus entsteht. Manche rennen in Vulkane rein, andere springen von Wasserfällen. Also the sky is the limit da quasi. Das ist ja nicht mal so eben irgendwie so ein 0815-Ding, sondern das sind ja wirklich geplante, fast schon Rituale, um eben das Leben zu beenden. Schon sehr krass alles. James ist dann auch sichtlich angewidert und denkt schon fast, Tanaka, der feiert das auch gerade hier ziemlich krass. Da kommt diese leicht sadistische Ader hoch oder was und will wissen, was das alles mit unserem guten Doktor zu tun hat. Und Tanaka, jetzt kommen wir endlich und schlagen die Brücke zum eigentlichen Thema, sagt ja, dieser Garten, den er züchtet, ist eine Oase des Selbstmords, denn die Leute pilgern dorthin, um eben illegalerweise dort einzudringen, die Mauern zu überwinden und spielen dann ein Lotteriespiel, wie komme ich hier zu Tode, weil Möglichkeiten gibt es genug, es gibt Früchte, die man essen kann, es gibt giftige Tiere, Pflanzen und Fumarolen, die den Tod bringen, also quasi ein Mekka für Suizidale. Polizei und der Doktor waren auch mit Barrikaden, mit Schildern, Luftüberwachung aus einem Ballon. Doch das funktioniert eher als Marketing nach dem Motto, umso mehr Aufmerksamkeit, auch wenn es verboten ist, reizt die Leute umso mehr. James sagt dann, ja, dann müsst ihr den einfach inhaftieren und das Ding da niederbrennen. Also das ist ja schrecklich. Dann hat er gesagt, ja, das geht halt nicht. Wir haben keine Beweise. Der Doktor hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Pflanzen sind eine Bereicherung der Wissenschaft für sie, also durch die Forschung. Es ist nur so ein bisschen komisch, dass alle immer irgendwie verbrannt werden und der Notarzt immer viel zu spät kommt und nur noch Knochen findet. Also wie gesagt, da gibt es ganz viele giftige Sachen, aber nicht alle enden gleichermaßen tödlich, sondern manche auch einfach nur irgendwie, was weiß ich, auf die Psyche sich aus oder auf kleinere Verbrennungen, Vergiftungen oder ähnliches, aber nie direkt quasi einäschern. Es waren dann halt auch mehrere Untersuchungskomitees vor Ort und die wurden alle herzlich empfangen. Der Doktor hat gesagt, ja, er will, dass das mit den Eindringlingen jetzt auch aufhört, die Pflanzen werden beschädigt, er will alles machen dafür, dass das Projekt weiterläuft. So schließlich profitiert ja auch die Medizin davon und die Wissenschaft. Da sehen wir auch wieder eine Parallele irgendwie zu Dr. No, wo auch immer wieder die Leute kamen und gecheckt haben, hier, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und er gesagt, ach, Quatsch, ich mache alles dafür, dass hier alles toll ist und ihr alle volle Transparenz und pipapo. Spannend. James ist mittlerweile auch ein bisschen müde und will wissen, wie Tanaka überhaupt zu dem Fall kam. Der wirkt hingegen total fit und ist richtig vernarrt in diese ganze Thematik. Wurde über Umwege quasi da reingezogen. Hat einen Mann dann hingeschickt, um die Lage zu beobachten. Und der wurde dann kurze Zeit später im Wasser gefunden, blind, untere Extremitäten komplett verbrannt. Und hat die ganze Zeit ein Haiku über Libellen vor sich hergesagt. Trostlosigkeit, rosa Libellen, Irrlichtern über Gräber. Und dann starb er irgendwann an seinen Verletzungen. Und fragt sich, was das jetzt um alles in der Welt soll. Und was er jetzt damit zu schaffen hat, klingt alles irgendwie eher nach einem Märchen, nach einer Fantasie. Es klingt alles sehr surreal, ganz seltsam. Und man möchte jetzt wissen, ja, was soll er jetzt machen? Tanaka sagt, es muss halt eine ehrenhafte Lösung her. Und darauf musste man warten und mit James ist sie jetzt nun da.
Also das Problem auch einfach gelöst sozusagen.
Genau, James ist jetzt richtig abgefuckt und müde und will einfach nur ins Bett. Und er sagt, man kann ja auch einfach morgen in Ruhe drüber sprechen. Es ist jetzt irgendwie 4 Uhr oder so. Jetzt ist auch einfach mal gut. Wir reden hier über harte Themen. Jetzt ist es hat ja auch keine Eile. Und Tanaka schlägt dann auf einmal einen ganz anderen Ton an und sagt, James wird morgen direkt zu diesem Schloss fahren. Kein Hotel, kein Dicko Henderson mehr. Und das in einem ziemlichen Befehlston. Und er steht nun gefälligst auch unter eben Tanakas Befehl. James fragt, sag mal, bist du noch ganz sauber? Was hast du denn jetzt genommen? Wir haben hier ein gutes Verhältnis, einen Arm gehabt und jetzt werde ich hier von dir auch noch irgendwie eingespannt und eben noch zu Sau gemacht. Tanaka erklärt hingegen, James hat seine Dienste für Magic 44 angeboten und die nimmt er jetzt auch in Anspruch. So, was anderes hat er nicht zu bieten, außer seine Tätigkeit. James sagt, ja, komm, ja, gut, von mir aus, was soll ich denn machen überhaupt? Und er kriegt dann erklärt, mit einer ziemlichen Schimpftornade über Britannien, dass das Empire sich selbst zugrunde gefahren hat, dass England eine unfähige Regierung hat, immer wieder Verfehlungen, der Klatsch über das Königshaus wichtiger ist als alles andere, also quasi das Land vollkommen für den Arsch ist. James muss dann aber nur lachen und sagt, ja, das könnte man so an die Times schicken als quasi Hasstirade oder Satire. So schlimm ist es in England nun auch nicht. Also ein paar Sachen laufen nicht so gut, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich alles gut. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Tanaka. Von wegen, so schlimm ist es ja auch nicht, wie man so eine Heulsuse quasi, die mit einem schlechten Zeugnis nach Hause kommt und sich dafür entschuldigt oder rechtfertigen muss. Es ist alles total schlecht und das sagen auch alle anderen Nationen. Warum sollte Tanaka ihnen helfen, wenn sie doch eh schon quasi am Boden liegen und das Perlen vor die Säue wäre letztendlich? James wird jetzt langsam fuchsig und sagt, ja, also, jetzt haben wir hier den Rubikon überschritten, nur weil hier alle Japaner gern noch Samurai werden und Ninja spielen möchten und über den Krieg, den sie verloren haben, nicht hinweggekommen, bedeutet das nicht automatisch, dass England ziemlich arm dran ist. Wie gesagt, natürlich läuft nicht alles perfekt. Nach den Kriegen hatte man halt ein ziemliches Down, eine ziemlich schwierige Wirtschaft. Aber sie bestimmen nach wie vor die Weltpolitik, sind in jeder Sportart irgendwie oben mit dabei. Die Wissenschaft läuft stark, die Politik ist auch solide. Und obwohl es halt nur 50 Millionen von ihnen gibt, ist alles in Ordnung. Und dann lächelt Tanaka und sagt, Bondo-san, das war ein Test. Ich wollte mal schauen, wie es um deinen Stoizismus steht. Ob der einbricht, wenn ich mal ein bisschen stochere. Und das hat er wohl gut gemeistert, der James. Hat sich da nicht so sehr aus der Reserve locken lassen, dass er irgendwie anfängt, über England abzurotzen. Und Tanaka hat sich da auch schon verschuldet und seinem Premierminister gegenüber versichert, dass Bond da ein zuverlässiger Dude ist, dass man da ihm vielleicht kitzeln kann und sagen kann, ey, zeig doch mal, was England drauf hat, wenn du hier für uns was machst. Und die Chance hat er jetzt eben. Und ja, wenn er versagt, muss er halt mit leeren Händen gehen. Und es ist halt nichts mit Magic 44 und das war's. Bond ist immer total angefressen und will wissen, was das für eine scheiß Probe sei. Was muss er jetzt machen? Irgendein Samurai-Blödsinn, irgendwelche Rituale? Und das ist, sagt Tanaka, ja quasi. Also so weit weg ist es nicht. Du sollst ins Schloss gehen und den Drachen töten. Und damit endet dieses Kapitel dann auch.
Ja, Bond der Drachentöter, würde ich sagen. Ich finde es spannend, auch die, wie du vorhin schon gesagt hast, sie werden oder stellen ihre Beziehungen da krass auf die Probe. Weil ich glaube, Bond ist am Ende schon hart abgefuckt, nämlich zu nicht genau zu wissen, was soll ich machen. Es ist 4 Uhr morgens, kriegst noch eigentlich mitgeteilt, dass du auch keine andere Wahl hast, es nicht zu machen. Ist eigentlich eh schon alles geklärt. Premierminister ist auch schon informiert und findet es eine geile Idee. Also, was willst du noch machen? Also, spannend. Gut. Kapitel 9, das da heißt?
Instant Japan.
Instant Japan, okay. Der kleine James auf dem Weg durchs große, weite Japan. Und wenn schon, dann richtig. Es heißt Bekanntmachen mit Bräuchen und Sitten und sein Meister kennt keine Gnade. Was nicht eingetrichtert und gelernt werden kann, wird eben mit ein bisschen Tigermagie und Damenliebe anderweitig korrigiert. Allerletztes Mittel, wenn nichts mehr hilft? Natürlich Trick 17. Nichts hören, nichts sagen. Tanaka hat das Leben eben durchgespielt und weiß, wie der Hase läuft. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Ja, der kleine Bond begibt sich auf große Japan-Tour. Gehen erstmal mit dem Auto los, also es ist quasi der nächste Morgen. Es geht mit dem Auto zum nächstgelegenen Badehaus oder zu einem bekannten Badehaus für Tiger, wo er vermutlich ein paar gute Leute kennt, die Bond auf das, was da kommt, vorbereiten können. Und ihm steht nichts Geringeres bevor als eine Schönheits-OP. Wie ich glaube, jeder von uns erinnert sich an die guten Szenen aus dem Film, die bei uns, glaube ich, nicht ganz so gepunktet haben. Und ja, Auftrag ist es eben, Bond ein bisschen mehr aussehen zu lassen wie ein Japaner. Das Ganze ist eigentlich relativ gut geplant und ja, Bond soll halt dadurch, dass er dann so gut getarnt ist, den Doktor umbringen und weniger auffallen, weil er halt aussieht wie ein Einheimischer. Das ist zumindest mal die Idee von dem Ganzen. Das Ganze ist natürlich auch von höchster Ebene genehmigt. Bond, wenn er dann verhaftet werden sollte, nachdem er den Doktor umgebracht hat, kann man ihn auch vor Gericht stellen, dann wird man ihn verurteilen und dann kommt heraus, dass er vielleicht sogar noch vom ausländischen Geheimdienst ist. Das ist noch besser, weil dann kann man sagen, geil, wir haben Ermittlungsergebnisse und letzten Endes durch die Hintertür wird er dann entlassen und kann in sein Heimatland zurückkehren und allen ist geholfen, das Volk ist glücklich, Bond ist nicht verurteilt, sondern kann wieder nach Hause und die Probleme mit unserem Toxic Dog sind dann auch beseitigt. Als Gegenleistung natürlich, wir haben es angesprochen, gibt es dann die Magic 44, also die Chiffriermaschine und ja, so ist doch eigentlich mal eine gute Idee. Das zumindest findet der Tiger. Bond versucht trotzdem, sich so ein bisschen mit Argumenten da rauszureden, weil er halt erstens keinen Bock auf die Aufgabe hat, also so richtig klar, was zu tun ist, ist ihm nicht und zweitens hat er auch keinen Bock, Japaner zu spielen, sagt auch, das fällt so oder so komplett auf mit meiner Größe, meilenweit Entfernung sieht man schon, dass ich kein Japaner bin. Und ja, Tiger sagt halt nur, ja, jetzt weißt du auch, warum wir das Badehaus hier ansteuern. Da wird dir nämlich geholfen von allererster Stelle und mit bestem Service. Und nach ein bisschen Spaß vielleicht auch, da kommen wir auch noch gleich zu. Und Schlaf soll dann die Unternehmung am nächsten Tag fortgesetzt werden und dann läuft das schon alles. Am Badehaus werden sie von 3 Damen empfangen. Und eine der Damen, die sich um Bond kümmert, legt drinnen auch tatsächlich direkt los und entkleidet ihn, was Bond nicht so ganz versteht und dann auch nochmal Tanaka herzitiert in seinen Papierpavillon, sage ich mal, in seinen Pavillon mit den Papierwänden. Und Tanaka ist schon ein bisschen genervt. Bond steht nur noch in Unterhose vor ihm. Tanaka kommt aber auch schon in Unterhose vorbei. Stelle ich mir eine relativ witzige Situation vor und ja, sagt dann halt so, es geht hier eigentlich gerade vor, kannst du mich mal kurz aufklären? Und Tanaka so, ja gut, okay, ganze Prozedere erkläre ich dir einmal, passt schon. Wirst in ein heißes Bad gehen, danach wirst du abgetrocknet, die bezaubernde Dame kümmert sich um dich. Dann geht's noch ein nächstes Becken, da hast du irgendwie dunkle Brühe drinne, die deine Haut dann letztendlich ein bisschen dunkler erscheinen lässt. Also wie ein Farbstoff, der sich auf der Haut festsetzt, sodass du dann natürlich ein bisschen japanischer aussiehst. Du wirst natürlich auch untertauchen dort, die Haare werden dir noch nach japanischer Art geschnitten und zum Abschluss natürlich gibt es noch eine Massage. Also alles halb so wild und was danach dann nachts passiert, Bond, ist absolut dein Bier, da mische ich mich nicht ein, du hast eine Dame an deiner Seite, überleg dir halt, was du machen willst. So. Gut, so, dann hätten wir das mal geklärt, Tiger darf dann gehen und macht dann auch nochmal unmissverständlich klar, jetzt nicht mehr gestört werden zu wollen. Ich glaube, da kann sich jeder seinen Teil denken, auch mit dem Hinweis, den der Bond schon gegeben hat, was vielleicht heute Abend noch passieren kann und was nicht. Und außerdem macht er auch nochmal klar, wie du vorhin ja auch schon angedeutet hast im letzten Kapitel, Bond untersteht eigentlich jetzt seinem Befehl. Und es wäre einfach mal das Beste, wenn Bond die Klappe hält und einfach mal das macht, was der Tiger ihm sagt. Weil er eben weiß, wie der Hase läuft. So, und Bond kann ab jetzt einfach nur genießen, soll sich zurücklehnen, morgen wird ein neuer Mensch sein und es läuft schon alles. Und ja, Bond ja, ist damit nicht so richtig einverstanden, aber die Anweisungen, wie es hier abgehen könnte, die hat er auf jeden Fall gut verstanden. Er wirft sich erst mit der jungen Dame, die ihn betreut, sag ich mal, um den Hals und die sträubt sich anscheinend auch nicht wirklich dagegen, bevor dann seine Hotpot-Behandlung im heißen Wasser losgeht. Ja, das war so mal der Anfang seiner Behandlung. Er in dem Hotpot kann er tatsächlich dann ganz gut abschalten und denkt nochmal ein bisschen zurück an London, wie schlecht es ja ihm eigentlich ging, an das Gespräch mit M und wie jetzt die Situation ist. Aber ja, so richtig beschäftigen tut es ihn nicht oder hat er zumindest ein bisschen Abstand gewonnen, hat man so das Gefühl, ihm geht es wohl ein bisschen besser. Und das Ganze ist dann aber auch relativ langweilig, die ganze Prozedur hier. Zumindest hat es den Anschein, denn alles Weitere lässt er sich dann von der Wellnessdame verwöhnen. Und mehr Input bekomme ich zumindest nicht. Vielleicht hast du da mal wieder ein bisschen mehr Informationen. Es geht dann nämlich am nächsten Tag am Tokioer Hauptbahnhof weiter. Bei dir auch?
Nee.
Du nickst schon wieder. Okay, ich bin gespannt.
Tatsächlich, wenn er da in seiner Sauna oder was auch immer hockt, zitiert er noch die gute Mariko ist über mir herbei und sagt, jetzt geht's ja aber mal los, dann darf sie sich entkleiden. Und James erinnert sich daran, wie EM doch gesagt hat, er soll ohne Waffe reisen, er braucht sie nicht. Und dabei, naja, kriegt man den Wink so nach dem Motto, er hat sie ja doch immer dabei. Und zwar ist sie in seiner Hose zu finden. Und ja. Also detaillierter wird es jetzt nicht bei mir, aber ich glaube, man kann wieder, eins und eins zusammenziehen.
Hast du wieder ein, zwei Infos noch mehr als ich? Ja, man kann sehr gut 1 und 2, 1 und 1 zusammenzählen, nicht 1 und 2. Naja, kann man auch machen, aber ist ein anderes Thema. Am nächsten Tag geht's dann zum Hauptbahnhof. Man wird mit den Öffis reisen, da ist nichts mehr mit Fahrer und sonst was, sondern es geht rein in den Zug. Und Bond tatsächlich sieht aus wie wirklich ein neuer Mensch. Dunkle Haare, dunkle Haut, passend gestutzte Augenbrauen, die dann natürlich auch noch gemacht wurden in seiner Maniküre, Pediküre und was sonst noch so anstand. Passende Kleidung und ja, fällt trotz seiner Größe in diesem Kostüm erstaunlich wenig auf, wie er selber auch feststellt. Und den Rest seiner Sachen, die er jetzt ja nicht mehr braucht, die sind schon mal zu Deko zurückgegangen, die kann er sich irgendwann da wieder abholen oder die werden nach England geschickt oder was auch immer, ist jetzt nicht wichtig. Jetzt kommt es drauf an, dass Bond hier abliefert. Und England ist auch schon Bescheid gegeben worden, dass Bond mit Tiger zu einer sogenannten Magic-Einrichtung unterwegs ist. Mehr Infos wurden nicht gestreut. Deko glaubt auch, dass sie da an einer großen Sache dran sind, weiß aber auch nicht wirklich Bescheid. Also man hat es alles relativ im Unklaren gelassen. Und ja, Tanaka will sich eben Zeit für die Reise lassen und hat deshalb die Öffis auserkoren. Und es geht erstmal nach Fukuoka. In der Hoffnung wieder, dass ich es wie immer richtig ausspreche. Ich tue mich ein bisschen schwer, man hört es vielleicht. Und ja, will vor allen Dingen in dieser Zeit dann Bond in die japanischen Bräuche einführen. Und als Meister nimmt er seine Rolle sehr, sehr ernst. Fluchen, westliche Witze, Höflichkeit zu Frauen, das ist alles Vergangenheit. Ab jetzt muss sich Bond verhalten wie ein Japaner und da wird nicht geflucht. Und die westlichen Witze verstehen die hier so oder so nicht. Und ja, ansonsten zu große Höflichkeit gegenüber Personen, vor allen Dingen Damen, macht man hier auch nicht. Außer es sind sehr, sehr alte Männer, dann ist es wieder okay. Also auch ein ganz spannender Ansatz, den wir, glaube ich, heutzutage nicht mehr teilen. Und ja, das passt eben, wie gesagt, alles nicht in die japanische Kultur. Und schon im Zug bekommt Bond seine erste Lektion, eben weil er halt wieder die Schimpfwörter so richtig benutzt. Und ja, ihn nervt halt alles. Genau, und Tanaka klärt ihn auf, das hat hier nichts verloren. Und Schimpfwörter und so Fluchen, das gibt's eigentlich im Japanischen so oder so nicht. Also das heißt, da kann er sich eh von verabschieden und Bond, so, es kann doch überhaupt nicht sein. Also wenn dich irgendwas am Leben nervt oder sonst irgendwas ist, dann muss doch irgendwelche krassen Worte geben, die man dann verwenden kann. Und Tanaka, nö, haben wir nicht. Das höchste der Gefühle, stellt sich dann heraus, ist sowas wie übersetzt Vollidiot. Und das ist aber dann auch schon eine tödliche Beleidigung. Also da muss man schon aufpassen, was man sagt. Und ja, Bond wundert es einmal mehr, weniger, dass Selbstmord dann vielleicht halt auch die erste Wahl ist, wenn man schon nicht über die Unannehmlichkeiten des Lebens fluchen kann. Gibt es ja dann nicht mehr viel mehr, wo man seinen Stress abbauen kann, wenn man keine gewaltvolle Sprache verwenden kann. Bond reitet dann das Thema noch ein bisschen zu Tode, eben weil ihm alles so unverständlich ist. Und Tanaka geht es irgendwann so auf die Nerven, dass er das Thema für beendet erklärt und sie quasi zur nächsten Lektion übergehen können. Ab jetzt bedeutet es einfach erstmal für Bond über Missgeschicke lächeln, gleichgültig und teilnahmslos sein. Ich finde, bedient so ein bisschen die Klischees leider an der Stelle zu sagen, ja, in Asien ist es so, dass man gleichgültig und teilnahmslos ist. Ich glaube, es wird den Menschen eher weniger gerecht, aber so ist eben die Weitergabe von Tanaka an Bond. Und es wird halt auch nicht wirklich besser, weil als es dann zum Essen geht, darf Bond sich dann mit den Essstäbchen abmühen und natürlich läuft das halt auch nur bedingt. Und zudem die ganze Zeit, ja, er fällt wohl ein bisschen aus der Reihe mit seiner Statur und Größe, wird er die ganze Zeit auch noch angerempelt, dann auch noch während dem Essen und während dem Essen dann tatsächlich so stark, dass ihn richtig ankotzt, er eigentlich schon kurz davor ist, wieder zu fluchen und denjenigen hinterherzulaufen, stellt dann allerdings fest, Kacke, meine Brieftasche wurde gerade geklaut und Tiger ist da tatsächlich sehr überrascht und sagt so, hey, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Japan, da gibt's sowas nicht. Aber bitte, Bond, bleib cool, wir brauchen jetzt hier kein Aufsehen, das könnte uns nämlich unseren Plan verhageln, wenn wir hier große Polizeiaufsehen und sonst was erregen. Da wird dann alles gefilzt und untersucht und unter die Lupe genommen. Und außerdem, weißt du was, hier hast du einen Fünfer, kaufst in der nächsten Stadt einen neuen Geldbeutel oder eine neue Brieftasche und das wird schon, der Rest wird eh nix und auch der Dieb würde so oder so nicht gefunden werden. Bond gibt dann tatsächlich klein bei und wir springen dann später nach Gamagori. Ich arbeite noch an meinem Japanisch und es geht mit dem Schiff weiter nach Toba und ja, dort hat Tiger bereits den nächsten Kontakt hergestellt und ja, wo sie dann bereits auch erwartet werden. Bond ist mittlerweile bedient vom Tag und kann es kaum erwarten, da vor Ort bei dem Kontakt dann auf sein Zimmer zu gehen und da gönnt er sich dann auch ein bisschen eine Pause, hofft er zumindest, er kann sich gerade quasi hinlegen, da steht auch schon der Tiger wieder in der Tür und sagt so, ey, wir haben hier ein bisschen was vor, kannst dich jetzt nicht auf die faule Haut legen, sag ich mal, aber ich habe für dich, für deine Fortschritte, für deine Bemühungen, du lernst ja schnell, du machst ja viel, habe ich ein bisschen was Tolles besorgt und beim ersten Wort ist Bond noch Feuer und Flamme, Sake gibt's natürlich wieder, es ist die Leibspeise, will man schon fast sagen, oder das Leibgetränk. Und dazu gibt's Hummer. Und das hebt die Laune tatsächlich von Bond. Aber während dem Essen erfährt Bond dann halt zusätzlich noch, wen er denn spielen darf, weil er versteht ja und spricht auch kein Japanisch. Das heißt, er wird dann, um nicht negativ aufzufallen und dass seine erste, sein Look, die erste Fassade quasi als Tarnung aufrechterhält, soll er einen stummen Bergbauarbeiter spielen, der aus Fukuoka kommt. Das passt von zu seiner Statur, passt eigentlich auch zum Rest. Hände sind vielleicht ein bisschen frauenhaft von ihm, aber da kann man noch dran arbeiten, damit er auch noch spielen kommt. Das wird schon. Und er zeigt ihm dann auch noch eine Karte mit Schriftzeichen, die Bond übernehmen kann. Da steht dann eben das Ganze nochmal auf Japanisch drauf, dass er nicht sprechen und nicht verstehen kann sozusagen, sondern taub stumm ist. Und dann braucht sich Bond auch keine Gedanken machen, weil die Personen werden in Japan dann auch in Ruhe gelassen. Bond ist natürlich wie immer nicht wirklich begeistert. Ich glaube, er ist eher der Fan von selber aktiv werden und handelnde Person sein. Aber auch der Albtraum hat sich relativ schnell erledigt, weil es geht über zum Essen und der Hummer wird gebracht und der ist dann gevierteilt oder halbiert. Das Problem nur, er lebt noch und macht sich auf den Weg von Bonds Teller herunter. Zudem ist er auch nicht wirklich gekocht, sondern roh und Bond hat echt die Schnauze komplett voll von diesem Tag. Es war einfach viel zu viel und das teilt der Tiger dann auch mit. Und Tiger hat dann aber auf einmal auch die Schnauze voll. Da wird ein weiteres Mal ihre Beziehung, Freundschaft auf die Probe gestellt und sagt so, ey Bond, ganz ehrlich, bist schon ein bisschen nichtsnutz. Bei jeder Prüfung, die ich dir gebe, versagst du einfach kläglich. Also langsam hätte ich schon gern mal ein bisschen mehr Fortschritte von dir gesehen und Bond versucht sich dann und auch Tiger mit ein bisschen Ironie zu beruhigen. Das klappt dann auch ganz gut. Und ich glaube, was die Sache auch mal wieder rettet, es gibt noch mehr Sake und andere Leckereien, um so ein bisschen diesen Hummer vielleicht auch in irgendeiner Weise runterzubekommen. Das heißt, Bond schafft diese Prüfung vielleicht noch ansatzweise. So viel mal aus Kapitel 9 und dem ungleichen Paar, würde ich mal sagen.
Das war für dich das ganze Kapitel?
Ja, das war bei mir das ganze Kapitel.
Ernsthaft jetzt?
Ja, was kommt denn bei dir wieder noch
schön? Die ganze Geschichte rund um Kamikaze und so.
Nee.
Kam das bei dir im nächsten Kapitel oder gar nicht?
Kamikaze habe ich gerade nicht auf dem Schirm, nee.
Ernsthaft nicht? Hast du dir da schöne einfache Arbeit gemacht? Hast du mitten im Kapitel gedacht, boah, keine Lust mehr?
Ja, ich habe das Buch leider nicht dabei, du hast ja zu dir eingeladen, ja, aber sonst würde ich dir das zeigen und da war nichts von.
Ja gut, dann muss ich jetzt wahrscheinlich ergänzen.
Kamikaze Kai oder sonst wem.
Ja, nee, also bei mir ging es dann weiter, dass Tanaka Bond runterbringen wollte und gesagt hat, komm, hier, dich interessiert auch diese ganze Zeit diese meine Kamikaze-Vergangenheit, erzähle ich dir mal was, damit wir hier wieder auf einer guten Ebene landen. Und erzählt dann halt, dass er in Deutschland und Italien stationiert war, der Kriegsverlauf halt sehr schlecht aussah für Japan und da halt während dieser Zeit die Kamikaze aufkamen, also Kamikaze-Pilotenflieger, und Tiger total begeistert war und das die ehrenvollste Art ist zu sterben, um gleichzeitig dem Feind Schaden zuzufügen. Und das war jetzt vor ca. 20 Jahren, jetzt ist er schon über 40, was darauf schließen lässt, dass er schon ein bisschen älter ist, der Gute. Er versinkt dann auch immer mehr in diese Geschichte und Bond erkennt irgendwie so die Kriegssymptome, die man so kennt, nämlich dass man da irgendwie immer noch das Ganze sehr präsent hat. Tiger hat es dann durch Schmiergeld und kleinere Geschichten geschafft, eben in den Kamikaze untergebracht zu werden. Die waren aber maximal überfüllt. Jeder wollte für den Kaiser sterben. Es gab keine richtigen Flugzeuge mehr. Da haben sie noch immer so das Holz zusammengeklöppelt mit einem Sprengstoff in der Flugspitze. Also wirklich ganz, ganz notdürftig nur Sachen. Weil, naja, wie gesagt, soll ja auch nicht lange halten. Und alle Piloten haben sich auf ihre Mission gefreut und haben das auch irgendwie so gesehen als Zutrittsmöglichkeit für die Ahnen. Also jeder wollte da Teil von sein. James versteht halt wieder die Welt nicht. Und also neben dieser Suizidgeschichte sind wir jetzt auch wieder in so einer Geschichte, wo man das Leben lässt, absichtlich lässt für den größeren Zweck. Natürlich bringt das ja Verlust für die Feinde, aber ist doch ein sinnloser Tod unter Vorsatz von etlichen jungen Männern, die noch eine ganze Zukunft vor sich haben. Und dann sagt Tiger halt, ja, die Kamikaze waren überaus erfolgreich und haben sich in den Geschichtsbüchern verewigt, haben dem Feind hohe Verluste zugefügt. Er trauert nach wie vor dieser Zeit so ein bisschen hinterher und ist nach wie vor nicht so glücklich, dass er nicht eingesetzt wurde, dass der Krieg beendet wurde, bevor er fliegen durfte. Und ja, wie gesagt, es sei halt eine riesen Eigenleistung, mit einem Schlag etliche Menschen oder Verluste herbeizuführen und dafür sein Leben zu geben. Erinnert mich immer so ein bisschen an der Herr der Ringe, die zwei Türme müsste das sein. Hast du die Filme geguckt? Ja. Ja, wo der Uruk-hai mit seiner Fackel in diese zu der Bombe rennt, um quasi den Wald zu sprengen und dann schon irgendwie so drei Pfeile von Legolas in sich trägt und trotzdem noch da reinsteppt und eigentlich ja klar ist, ey, mein Leben verwirkliche ich hier mit dieser Aktion gerade vollends, aber für den größeren Zweck dient es in dem Fall. Ja, ist halt auch wieder eine sehr, sehr schwierige Thematik da irgendwie.
Ja, macht auch wieder dann so, gibt dem noch, oder... Ich habe so das Gefühl, an der Stelle ist man dann immer sehr episch dann auch gleich, dass man da so ein Riesending draus macht und sehr viel mittransportiert, was, ich glaube, die Leute vor Ort halt irgendwann dann, also es ist einfach scheiße, dann drauf zu gehen. So.
Ja,
also,
vor allem ist es vielleicht auch ein bisschen verklärt, gerade aus Tanakas Sicht, und größer gemacht, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dieser Admiral dieses Kamikaze-Kommandos hat nach der Kapitulation die höchste Ehre, das Suizid, den Seppuku, also diesen Ehrentod begangen, wo man sich den Bauch irgendwie einmal komplett quer aufschlitzt, um die eigenen Innereien rauszuholen. Und das wird begleitet von zwei weiteren, die darauf achten müssen, dass er dann auch wirklich stirbt und dann gegebenenfalls nachhelfen. Und angeblich soll er einen Tag lang quasi an seinem Blutverlust oder was auch immer, woran man da genau stirbt, gelitten haben und durchgezogen haben, bis dann eben der Tod über ihn kam. Und man merkt da so richtig, wie Tiger das Ganze richtig anfixt. Und also wie gesagt, diesen Seppuku eben um dem Kaiser Ehre zu machen, um seine Schmach eben durch die Kapitulation zu verringern. Und Tiger merkt jetzt auch, dass James mit seinen westlichen Ansichten viel zu verweichlich ist für solche Themen und das gar nicht so geil findet. Ja, genau. Und das war der Step, bevor das Abendessen dann tatsächlich kam bei mir. Ja.
Okay, nee, das, also, nee.
Und gerade durch diesen Hummer kommt James dann nochmal drauf zu sprechen, dass er mit dem Umgang vom Tod hier in diesem Land überhaupt nicht klarkommt.
Ja, das kann ich auch verstehen. Aber ist vielleicht auch nicht die richtige Essensthematik so. Danke dir dafür den Nachtrag. Das hätte natürlich auch nochmal ein anderes Bild in dem kleinen Textchen vorab, wo vielleicht bei dir schon Verwunderung aufkam, gegeben.
Das das dachte ich mir, weil das hat bei mir echt viel Zeit in Anspruch genommen. War auch echt sehr, sehr spannend, weil du wieder wirklich diese unterschiedlichen Kulturen hast, die auseinanderprallen, wobei wir ja natürlich da auch eher westlich, voll westlich geprägt sind. Ja. Und diesen Gedanken der Kamikaze vielleicht nicht so greifen können.
Genau, und aber auch gar nicht so klar haben. Ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen Einblick kriegt in Sachen, weil ich finde so, Stichwort Kamikaze hat man schon oft gehört, aber was hängt da eigentlich jetzt so genau mit dran, ist natürlich auch nicht in aller Tiefe. Man weiß jetzt auch nicht, hat Fleming da richtig gute Recherche betrieben oder ist das eher so ein Ding damals gewesen, ja, halt die im Osten, quatsch ich mal ein bisschen drüber, klischeehaft. Aber ich finde es trotzdem mal spannend, so Grunddinger da drin sind sicher so gewesen oder gehören zu diesen Kamikaze-Eigenschaften, sag ich mal.
Yes. Gut, Kapitel 10, Studium für Fortgeschrittene. James wird auf Herz und Nieren getestet und muss zeigen, dass Tanakas Crashkurs bereits Wirkung zeigt. Taugt er nun zum waschechten Japaner? Einige kleine Herausforderungen sollen dies zeigen. So muss er sein religiöses Talent unter Beweis stellen und seine Qualitäten als Tierflüsterer zeigen. Als Belohnung erwartet unseren Briten eine tödliche Theateraufführung und die Neuauflage von Ninja Warrior, die Castle Edition. Wenn das mal nicht ein intensives Einbürgerungsprogramm ist.
Ja, sehr gut.
Wir haben einen kleinen Sprung wieder drin. James und Tiger beobachten eine ganze Weile schon einen Großschrein von Issei. Und dort wird mächtig gebetet. Haben sich das so angeguckt, wie das so abläuft. Und jetzt ist James dran und soll zeigen, ob er es schafft, ebenfalls zum Schrein zu pilgern, zu beten und wieder zurückzukehren, ohne dass er da großartig auffällt und Blicke auf sich zieht. James macht das dann auch. Das ist halt auch nicht so easy peasy, das ist kleine Prozedur mit hier verbeugen, da irgendwie was machen und dann nochmal irgendwie klatschen und dann wieder verbeugen und so weiter und so fort. Und er macht das ganz gut und wird auch gelobt am Ende. Es sei quasi gar nicht aufgefallen, nur das nächste Mal soll er bitte lauter klatschen, weil sonst kommt sein Gebet nicht an. Und Tiger möchte noch wissen, was hat er überhaupt gebetet? Und James meinte, ja gar nichts. Ich habe einfach nur mich auf diesen Ablauf konzentriert.
Ich wollte gerade sagen, es hat Bond sicher besonders arg gejuckt, dass sein Gebet erhört wird. Ich bin als streng gläubigen Mensch war. Also
ja.
Spannend, ja.
Tanaka sagt dann, ja, das ist aber Schummeln. Und das wird die Göttin merken. Und die findet es nicht gut.
Lügen darf man nicht hier.
Ja, auf dem Rückweg von diesem Schrein durchqueren sie eine Horde von Schülerinnen und gehen da so durch und Tiger fragt dann, ob James das aufgefallen ist und sagt, ja, es sind ein paar attraktive junge Damen dabei gewesen, vielleicht etwas zu jung für mich, bei Schülerinnen finde ich das ein bisschen arg jung, aber gut. Dann sagt er, nein, James, das meine ich doch gar nicht. Es ist keinem aufgefallen, dass du ein Ausländer bist. Die Tarnung und deine Attitude, die sind mittlerweile echt gut. Also nächsten Check hinter James seinen kleinen Herausforderungen. Jetzt kommt die nächste Herkulesaufgabe und sie fahren zu einem Bauernhof. Tiger quatscht da mit dem örtlichen Landwirt und werden dann eben zu einem Stall mitgenommen, wo eine sehr alte, sehr schwere Kuh liegt. Und James soll die jetzt mit Bier füttern, also die gut abfüllen. Macht er ohne Probleme. Dann soll er so einen Riss Wodka nehmen und einen kleinen Sprühregen auf den Kuhrücken veranstalten und die dann mal mächtig durchkneten und massieren.
Ja, das sind schon wieder Infos, die hatte ich gar nicht.
Das ist so explicit das
ist
für dich.
Das ist wieder wie so eine Sekte, da wird die Kuh abgefüllt. Ja, wild, gut. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ist gut. Auf jeden Fall gibt es da eine richtig schöne Kuhmassage. Und der Bauer und der Tanaka sind mächtig am Lachen und sagen, boah, gut, läuft hier. James versteht natürlich nicht den ganzen Quatsch da, das ganze Theater. Und ja, dann wechselt irgendwie auch noch Geld den Besitzer und sie fahren dann los zu einem Restaurant im Ort. Tanaka erzählt da James, ja, das hier ist das beste Kobe-Fleisch, was es gibt in ganz Japan. Und der Bauer füttert seine Tiere täglich mit 2 Liter Bier, die kriegen eine geile Wodka-Massage und noch einen lecker Haferbrei, damit das Fleisch richtig schön zart ist. James sagt, das ist sehr schön, aber ich esse eigentlich gar kein Steak. Also es ist überhaupt nicht meins, so Rind. Und als es dann aber da ist, sagt er selbst, oh, das ist das beste Fleisch, was er je gegessen hat. Also hat es sich anscheinend gelohnt. Und dann wird auch noch gelobt, wie toll er das gemacht hat, dass der Bauer ihn auch noch gelobt hätte. Und trotzdem ist James dezent angepieselt und will wissen, ja, welchen Scheiß darf ich heute Nachmittag machen? So, was erwartet mich da? Ja, Und da fahren sie eben zu einer Ausbildungsstätte des Geheimdienstes, der in so einer kleinen Burg liegt, innerhalb der Berge. Dort wird Ninjutsu gelernt und die Anwärter werden dort in der Kampfkunst des Bushido, also der Weg oder der Pfad des Kriegers, hast du es, glaube ich, übersetzt, gelehrt. Das sind irgendwie so, lass mich lügen, 18 Kampfstile oder irgendwie sowas. Und die sind da schon recht fortgeschritten. Und Tanaka prahlt, wie toll der Laden da ist und was James da noch alles lernen kann. Und die oberste Regel ist es aber auch, da zu lernen, zu töten ohne Waffen, weil beim Auslandseinsatz kommt es nicht so geil, wenn du da mit der Waffe rumrennst. Das ist ein bisschen sehr auffällig. Also man lieber Sachen nutzen kann, die auch nicht so auffällig sind oder eben gar keine Gegenstände nutzt. Das wäre alles sehr verräterisch. Und da ist der Weg hin. James versteht und sagt, ja, das machen sie auch. Sie machen auch so ein bisschen Judo-Karate in der AG nach der Arbeit, wenn sie mal sich treffen wollen. Und
Freizeit AG.
Will dann auch irgendwie flexen und fragt noch den guten Tanaka, ja, was hast du für einen Gürtel? Also nach dem Motto, guck mal, warte mal ab, vielleicht kann ich dich auch mal auf die Matte werfen. Dann sagt er, ja, ich habe, also Tiger sagt dann, ja, ich habe den schwarzen fünfter Nahen, aber ich hätte Profifußballer werden können, aber ja. Ich habe mich da halt einmal verletzt. In dem Fall, ja, nee, auf den roten Gürtel hatte ich keinen Bock. Da hätte ich ja die ganze Zeit da nur in dieser Schule, in dieser Akademie hocken müssen, irgendwie mein ganzes Leben danach ausrichten müssen, wie so ein Mönch oder Balletttänzer, der hätte ich nichts mit Frauen anfangen dürfen. Dann ist es, nee, das ist nicht mein Lebensstil, habe ich keinen Bock drauf. Dann nehme ich hier halt nur den läppischen schwarzen Gürtel des fünften Nahen. Ja, nach diesem Faktencheck machen sie sich dann eben auf in die Berge zur Burg. James bemerkt, hey, da ist doch irgendwie so ein Motorrad, was uns die ganze Zeit verfolgt. Tanaka interessiert das überhaupt nicht, sagt, ja, Verkehrspolizist oder selbst wenn, dann wäre der schön blöd, uns jetzt zu folgen, weil dann wird er sein blaues Wunder erleben und nicht mehr lang glücklich bleiben. Und in der Burg selbst wird Tanaka an einen riesen Tamtam erfahren, also da wird der rote Teppich ausgerollt, alle kommen, verbeugen sich und er schickt dann auch direkt 6 Leute los, die Umgebung erkunden sollen und Beobachter finden und aufspüren sollen. Und zudem wird dann jetzt nicht Capture the Flag, sondern irgendwie erobere die Burg gespielt. Es gibt ein Angriffsteam und ein Verteidigungsteam und die Ausbilder sowie Tanaka und James gucken sich das Ganze von der Brücke aus an. Der Angriffstrupp beginnt dann in den Burggraben mit Brettern zu überqueren, krabbelt dann eine steile Mauer hoch wie Spinn, so schnell wird uns das beschrieben. Nur der letzte Mann, der ist irgendwie nicht so der Beste anscheinend in der Gruppe, das hat Tanaka dann schon verlauten lassen und tatsächlich schmiert der Gute dann auch noch ab, knallt dann irgendwie gegen die Mauer oder gegen irgendwelche Steine und fällt dann einfach ins Wasser, sodass einer der Ausbilder einen 30 Meter perfekten Tauchsprung machen muss, um in dem Fall leider nur noch die Leiche zu bergen. Tanaka sagt, ja, ist kein Verlust, die Ausbilder hätten ihn sowieso gekickt, also ist jetzt eigentlich egal. Ja, jetzt komm aber mit, James, die sind jetzt gleich im Hof, da ist dann der Kampf mit dem Stab. James ist gespannt, ob wir jetzt halt noch mehr sterben werden, nur für diese Schauspieleinlage hier. Und Tiger scheint da irgendwie sehr absolutistisch zu sein. Im Innenhof wird sich dann eben gut auf die Fresse gegeben, also auch wirklich nicht so trainingsmäßig, sondern wirklich hammerhart, bis irgendwer am Boden liegt und wirklich nicht mehr kann.
Quasi bis der Arzt kommt.
Ganz genau. Und James versteht auch einfach nicht, wie man sich die ganze Zeit mit so langen Holzstäben in die Eier hauen kann, ohne dass es wehtut. Also er hätte schon längst Handtuch geschmissen und Tiger sagt, ja, da erkläre ich dir später. Da gibt es auch noch Trick 21 irgendwie. Und das Verteidigungsteam gewinnt, es wird dann abgepfiffen und wie du schon sagst, da werden die Ärzte geholt, um die Reste da zusammen zu flicken. Tiger sagt, ja, toll, Leute, habt ihr richtig gut gemacht, sah echt klasse aus. Und dann gehen er und James zum Tee und anschließend schaut sich dann James das Equipment an, rund um Waffen, Gadgets, die Ninja da so nutzen. Und ihm fällt auf, ja, das ist schon alles jetzt ziemlich veraltet und doch sehr primitiv und irgendwie nicht so auf dem Stand der Dinge. Hier die Russen haben vergleichbare Sachen, die haben so Cyanid-Gaspistolen, die komplett heimlich töten können. Und wie so ein Herzinfarkt aussehen lassen. Also es ist dann doch eine andere Liga als hier diese Stöckchen und Wurfsterne und Pipapo. Naja, ich weiß nicht. Und die Speer berichten dann, die dann wiedergekehrt sind von diesen Motorradspuren, die aber jetzt auch nicht viel näher gekommen sind. Und dieser Info machen sich dann James und Tanaka wieder auf den Heimweg. Tiger will wissen, na, wie fandest du es denn? Also natürlich stolz wie Bolle, hat er jetzt richtig eingerissen, mal richtig was vorgeführt. Und James sagt, ja, Aufführung war ja nett, aber mit dem alten Klumpatsch, den ihr da habt, ist ja super unpraktisch. Da gewinnt man ja hier jetzt im 20. Jahrhundert oder fast schon, es geht ja schon aufs Ende des 20. Jahrhunderts zu, gewinnt man ja keinen Blumentopf mehr. Das ist ja lächerlich. Und Tiger findet das natürlich überhaupt nicht lustig, ist angepisst, mal wieder. Also deren Konversationen sind auch immer gleich in einem Streitgespräch und sagt, ja, ach James, du hast keine Ahnung. Ja, wirklich, du lebst doch hinterm Mond und ihr idealisiert da immer noch eure Cowboys aus Amerika mit den Western und den Pistolen. Das ist doch alles Quatsch. In Nordkorea würde man damit nichts gewinnen. Da kommt man nicht weiter. Und James ist einfach vom Tag total fertig. Und dann auch noch dieser Tod während dieser Kaspar-Aufführung da, wo er sagt, das ist absolut vermeidbar gewesen, sagt er dann halt einfach nur, ja, und eure Methoden würden in Ost-Berlin oder in Europa halt auch kläglich scheitern und man wird sich da kaputt lachen und verfällt in mürrisches Schweigen und ja, so geht dann die Fahrt wahrscheinlich zu Ende und auch endet das Kapitel bei mir.
Ja, er war ja auch ein ereignisreicher Tag, also da kann man sich erwarten, dass er noch zu großen Reden sich aufschwingt, aber du hast schon recht, die haben ein gutes Gespür dafür, wie man den anderen auf die Palme bringen kann und schneiden immer zielsicher die Themen an, wo sie sich gegenseitig auf den Sack gehen können. Geht aber meistens auch über die aktuelle Situation eigentlich hinaus, ob sie jetzt dann von Queen und Kaiser auf einmal sprechen oder von idealistischen Bildern im japanischen Raum und den Amerikanern oder so, kulturell gesehen. Joa, ist die Frage, ob die nicht lieber mal bei ihren Aufgaben bleiben sollten.
Er ist schon gleich so ein kleiner Schwanzvergleich der Kulturen, ja, irgendwie so ein bisschen. In jetzt mittlerweile fast allen Dingen.
Und es ist aber mehr so dieses Vergleichen Japan und Westen und nicht mal so Ost-West, sondern es ist wirklich explizit Japan, aber im Westen wird alles zusammengeschmissen aus England, Amerika und was weiß ich was. Also.
Ja, das ist schon echt sehr, sehr krass. Also gut, man merkt halt, die Nachkriegsauswirkungen noch, da waren die beiden sich auch nicht so ganz grün, beziehungsweise gerade Amerika mit Japan ja überhaupt nicht.
Ja.
Und das wirkt immer noch so nach und man möchte dann doch zeigen, okay, wie toll man doch eigentlich in vielen Bereichen ist und welche Lebensvorstellung jetzt die bessere ist oder meistens jetzt eben die Vorstellung vom Tod. Also haben jetzt echt viele sehr, sehr komplexe Themen aufgemacht, behandelt und natürlich auch weiter wirklich dieses Kulturgut Japans immer weiter erörtert. Frag mich auch, ob der gute Fleming da Kontakte bzw. irgendwie Hilfen hatte, die ihm da so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, weil das wirkt jetzt nicht so, als hätte er das alles frei erfunden.
Nee, ich glaube auch, also da sind sicher die ein oder anderen Sachen dabei, die er von irgendjemand bekommen haben muss oder sie vielleicht selber längere Zeit vor Ort war, aber da hatten wir in seiner Biografie bisher keinen Hinweis drauf gefunden, dass er, ich meine, wäre auch schwierig, wenn er für jeden seiner Romane in dem Land längere Zeit gelebt hätte. Ich meine, Karibik war auch nicht ums Eck. Es war jetzt ja noch nicht so, dass man damals in den 50er, 60er Jahren die Flüge einfach mal schnell buchen konnte und gesagt hat, komm, der Roman ist mir wert, die 300 Euro lege ich auf den Tisch und dann schaue ich mir Karibik mal ein bisschen an.
Ja, nee, so einfach ist es ja leider nicht. Auch die Recherche ist ja viel schwieriger gewesen.
Ja.
Ja, spannend tatsächlich. Auch Tanaka als Person, wie würdest du es einschätzen? Was macht ein Tiger Tanaka mit dir? Wirst du mit dem warm? Oder?
Ob ich warm mit ihm wäre, ist eine gute Frage. Ich glaube nicht so richtig. Er ist mir manchmal ein bisschen zu herrisch. Und ich finde es auch, also klar, Bond will was von ihm. Andererseits, er will jetzt auch was von Bond. Aber er gibt ihm schon klar zu verstehen, wer hier der Chef im Laden ist. Und ja, wie du es vorhin genannt hast, den Schwanzvergleich zwischen den Kulturen finde ich halt auch. Ich finde es jetzt als Leser spannend, aber wenn ich vor Ort wäre und er kommt mir die ganze Zeit um die Ecke mit, wie geil Japan ist oder andersrum auch Bond, wie geil England oder sonst was ist, das finde ich auch anstrengend. Deshalb, ich glaube, der weiß, was er macht, der ist ein harter Hund, der hat, ich glaube auch sein Ausbildungslager ist nicht so scheiße, wie Bond es sich vorstellt, aber ist jetzt auch kein riesen Sympathieträger bei mir. Also ich weiß nicht, ob du das anders erlebt hast, aber ich glaube, mit dem kann man schon Pferde stehlen gehen, so das wird schon, aber.
Ja, man merkt ja auch bei Bonzo und Tanaka viel Symbiose teilweise, aber auch viel, wo angeeckt wird. Also gerade wie gesagt, wenn es dann halt um Kultur geht, um Vorstellungen vom Tod für einen größeren Zweck und so Geschichten, wo Bond sagt, ja, also irgendwo muss man auch mal die Grenze ziehen. So, er hat ja auch einen gefährlichen Beruf, aber er übt ihn ja nicht aus und sagt, ja mein Gott, wenn ich jetzt hier unbedingt sterben muss, um...
Dann war das für England.
Ja.
Da würde er vielleicht noch sagen, aber nicht mit offenen Armen sagen, geil, da gehe ich jetzt drauf.
Nee, also ich glaube, er nimmt da schon viel in Kauf, aber ich glaube, er hängt auch ein bisschen an seinem Leben.
Also, ja, das stimmt total. Also deshalb, ich finde es auch spannend, was sie aufmachen. Ich glaube, im Endeffekt gehen beide in dieselbe Richtung, machen ja auch dieselbe Arbeit und stehen ein Stück weit auch für dieselben Werte oder für dasselbe Ziel. Aber der Weg dahin ist ein komplett anderer. Also ich würde auch sagen, Tiger und Bond interpretieren die Aufgaben von sich oder wie die Arbeit zu erledigen ist schon anders. Da fängt schon das Erste an. Mhm. Und wenn sie nicht gerade saufen, gibt es schon viele Meinungsverschiedenheiten. Also
ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie es dann weitergeht, beziehungsweise wie sich das alles dann noch langfristig entwickeln wird. Haben wir jetzt, wie gesagt, schon mal die ersten 10 Kapitel. Es ist doch was ganz anderes als der Film bisher.
Ja.
Und wir werden schauen, ob wir jetzt in den nächsten 5 Kapiteln schon mal ein bisschen näher uns mit dem Doktor auseinandersetzen werden oder ob wir jetzt noch 5 Kapitel von James kriegt eine Herkulesaufgabe nach der anderen gestellt und muss sich da durch verschiedene Szenarien
testen. Das fände ich jetzt, wenn es jetzt noch die nächsten 5 Kapitel so geht, fände ich es ein bisschen anstrengend. So finde ich es jetzt ganz witzig, unterhaltsam, gut und macht auch den Weg deutlich so von Nord nach Süd quasi. Oder ich glaube, die Insel war im Süden, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Dann reist er da einmal durch Japan, aber irgendwann muss er auch unten angekommen sein. Also ich würde schätzen, so in den nächsten 3 bis 4 Kapiteln müsste er da mal vor Ort sein und sich die Lage anschauen. Aber es ist vielleicht sehr optimistisch.
Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wir werden sehen. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Episode angelangt und hoffen natürlich jetzt durch diese andere Aufnahmesituation, das wird sich in der Post-Production zeigen, ob das Ganze auch verwertbar ist, ob das Ganze gut klingt, ob das besser ist oder vielleicht doch nicht so geil. Das wird sich jetzt zeigen. Schauen wir mal. Hoffen trotzdem, dass das Ganze gut bei euch angekommen ist und ihr wieder ein bisschen was mitnehmen konntet und Spaß hattet. Und dürfen wir uns dann für die nächsten 2 Wochen wieder abmelden, um uns dann wieder neu anzumelden, würde ich sagen.
Absolut, mit den nächsten 5 Kapiteln und sicher genauso spannend weiter, wie gesagt, bisher. Buch, finde ich, kann man sich gut geben.
Yes. In dem Sinne, Freunde und Freundinnen, wir wünschen euch wieder was und haltet uns nach wie vor die Treue. Es ist immer schön zu sehen, dass die ein oder die andere sich dann doch mal verirrt hat und unseren Podcast gefunden hat. Und
absolut.
Das macht uns sehr, sehr glücklich, dass wir da nicht ins Nichts raussenden.
Genau. Bleibt dabei und macht uns weiter Freude. Wir versuchen euch auch die Freude zurückzugeben.
Wunderbar. Also, macht's gut.
Macht's gut.